Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers, der ersten Sendung im Jahr 2019. Unser Thema heute ist die Kernfusion als Energiequelle oder vielleicht müsste man sagen als potenzielle Energiequelle, weil der Beweis, dass sie in der Praxis wirklich in der Lage sein wird, den Energiehunger der Welt zu stillen, der steht noch aus. Es wurden über die Jahrzehnte hinweg schon viele Forschungsgelder investiert. Es werden noch weitere Milliarden nötig werden. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ist das Geld für die Katz, wie vielleicht eher die Kritiker meinen, oder ist es sinnvoll investiert in eine Zukunft? Wolfgang, du hast zwei Studiogäste mitgebracht, die du jetzt auch gleich vorstellen wirst. Bitte.
Ja, gerne. Der eine mir zur linken Seite ist Professor Dr. Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Er ist ein ausgewiesener Experte für Plasmaphysik und der Fusionstechnologie und wird hier die naturwissenschaftliche Seite vertreten. Und ihm gegenüber sitzt Simon Merkel. Er ist Amerikanist, hat gerade eine Doktorarbeit geschrieben zu dem Thema Big Science Fiction, Kernfusion und Popular Culture in den USA, das am Rachel Carson Center hier in München geschrieben hat, die er hier in München geschrieben hat. Rachel Carson ist Ökologie, stummer Frühling, Stichwort. Insofern wird Herr Merkel die ökologische, demokratiepolitische Seite hier vertreten. Und er hat mir verraten, dass er einer neuen Wissenschaftsrichtung anhängt, Energy Humanities. Bin gespannt, was sich dahinter verbergt. Vielen Dank.
Wir bitten unsere Gäste an dieser Stelle ganz gern, einen Satz, einen Teilsatz zu vervollständigen. Der würde heute lauten, die Kernfusion ist für mich, Herr Thum?
Für mich eine vielversprechende langfristige Option für die Energieversorgung und hoffentlich ein Baustein des zukünftigen Energiesystems.
Herr Merkel.
Die Kernfusion ist für mich faszinierende Grundlagenforschung, aber nichts, worauf wir uns als zukünftige Energietechnologie verlassen sollten.
Herr Zohm, was ist denn das Besondere an der Kernfusion? Was macht sie aus Ihrer Sicht so attraktiv?
Dass die Rohstoffe für sehr lange Zeit, also wir reden über Hunderttausende von Jahren, verfügbar sein werden, geografisch ziemlich gerecht und weit verteilt, sodass man nicht befürchten muss, dass es Monopolisten gibt an der Stelle. Die Kernfusion erzeugt kein CO2, also keine klimarelevanten Gase. Die Kernfusion kommt mit relativ wenig Brennstoff aus und könnte aufgrund dieser Eigenschaften eine sichere und sehr weit verfügbare Technologie für die Energieversorgung in Zukunft darstellen.
Nun wird ja schon längere Zeit an der Kernfusion geforscht. Hand aufs Herz, wo würden Sie sagen, auf einer Skala von 0 bis 10? 0 war der Beginn der Forschung, 10 wäre der praktische Einsatz. Wo stehen wir denn?
Im Augenblick bei 5 bis 6. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir ein großes Experiment planen, den sogenannten ITER in Südfrankreich, der aufgebaut wird, irgendwann 2027 in Betrieb gehen soll, in den 2030er Jahren zeigen soll, dass man Energie gewinnen kann aus Fusion. Dann wären wir auf der Stufe 7 bis 8, meiner Meinung nach.
Herr Merkel, das mit der Attraktivität sehen Sie nicht ganz so.
Die Kernfusion könnte, wenn sie denn dann kommt, einige Jahrzehnte zu spät sein und letztendlich die Lösung für ein Problem, das man am Anfang des Kalten Kriegs kommen hat, sehen, das aber heute gar nicht mehr dazu passt oder das heute so aussieht, dass Lösung und Problem nicht mehr zusammenpassen, denn sie wäre, auch wenn sie denn dann funktioniert, ja eine sehr zentrale, hochkomplexe Energieform, die in das dezentrale, intelligente Stromnetz, das geprägt wird von immer günstigeren Erneuerbaren, sowohl systemisch als auch wirtschaftlich unter Umständen schwer integrierbar wäre. Und das sind Unsicherheiten, die im Reden über Kernfusion meines Erachtens zu wenig thematisiert werden.
Reden Sie bei wir über Deutschland oder weltweit?
Aktuell vor allem über Deutschland. Ich kenne natürlich das Argument, dass man sagt, wir machen die Kernfusionsforschung ja gar nicht für uns. Wir machen es primär für China, für die Schwellenländer. Diesen Altruismus, der da mitschwingt, den kann ich nur immer nicht ganz glauben. Ich möchte die Frage zurückgeben, für wen denken denn Sie, dass Sie arbeiten?
Ich sehe es für Deutschland eher als eine Backup-Option, wenn man in 2050 feststellt, dass wir zusätzlich zu den erneuerbaren Energien, die sicher zunehmen werden und die wir brauchen, zusätzlich noch eine Art Grundlast oder Regellast brauchen. Da sehe ich die Rolle der Kernfusion. Wir arbeiten auch für die weltweite Energieversorgung und ich denke, also wir können ja keine Kurven zeigen im Fernsehen, wenn man sich die Kurve des Bevölkerungswachstums und des Energiehungers anschaut, dann geht die bis 2100 einfach mehr oder weniger rauf. Der Energiehunger, der wächst nach 2050 genauso. Und die Notwendigkeit, Backup oder auch Grundlastalternativen zu haben, wird es dann genauso geben. Und ich denke, die wird halt vor allem in diesen Ländern, China, Indien, wie Sie schon angesprochen haben, viel stärker sein als in Deutschland. Also da bin ich bei Ihnen, aber sozusagen weltweit glaube ich nicht, dass wir das Klimaproblem und das Energieproblem bis 2050 gelöst haben.
Nun wurde ja auch für die Energiewende, für die sogenannte Energiewende ein Konzept formuliert. Findet die Kernfusion da eine Berücksichtigung?
Also die Kernfusion findet in dem aktuellen Konzept, das bis 2040 geht, erstmal keine direkte Nutzung, weil sie, muss man auch so sagen, da bin ich voll bei Ihnen, bis dahin nicht entwickelt sein wird, sodass man einfach, das weiß ich, die heute stillzulegen Atomkraftwerke durch Kernfusionskraftwerke ersetzen wird, da werden wir nicht sein bis dahin. In längerfristigen Planungen schon. Also wir haben zum Beispiel innerhalb von der Helmholtz-Gemeinschaft so Energiesystemstudien, wo wir uns anschauen, auch wie geht es darüber hinaus. Da ist die Kernfusion ein Baustein, wo geschaut wird, wie würde die da reinpassen, deutschlandweit, europaweit. Weltweit ist jetzt sozusagen in Deutschland, in der HGF, nicht in der Forschung drin, gibt es aber auch Studien zu.
Wir sind ja immer noch im Stadium, die Machbarkeit zu zeigen. Kann es nicht auch sein, dass das endet wie der Transrapid?
Für den Wissenschaftler ist das immer ein möglicher Ausgang, das was nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Und wenn ich, sozusagen, das wäre ich öfters gefragt, meine Zuversicht, dass wir in ITER die grundsätzliche Machbarkeit zeigen können, die ist groß. Wie man von ITER den Schritt schafft zu einem Fusionskraftwerk, wo man dann aufs Knöpfchen drückt, auch in China sozusagen, die Leute drücken auf den Knopf und es läuft und schnurrt vor sich hin wie ein Kätzchen, das ist ein weiter Weg. Das sehe ich genauso, aber sozusagen, wir gucken ja, gibt es was Grundsätzliches, was sagen würde, da geht es nicht weiter. Mhm. Und sowas haben wir bis jetzt nicht gefunden.
Herr Merkel, wir hatten ein langes Vorgespräch und da haben wir uns ja über den gesamten zivilgesellschaftlichen Charakter unterhalten. Zivilgesellschaft gab es in den 50er, 60er Jahren noch nicht. Gesellschaft wurde nicht gefragt, Forschung wurde von oben nach unten heruntergereicht. Es gab einen Atomminister. Seitdem hat sich vieles verändert. Was gibt es zu dieser ganzen Forschung aus zivilgesellschaftlicher Sicht zu sagen?
Ja, zunächst mal ist interessant festzustellen, dass gerade für die Frühzeit der Kernfusion in den USA festgestellt werden kann, dass die Forschung nicht von oben nach unten durchgereicht wurde, sondern vielmehr der Politik von Seiten der Wissenschaft sozusagen von unten nach oben aufoktroyiert wurde mit großen Versprechungen und auch einer gewissen Portion Sühnebedürfnis für die Entwicklung der Wasserstoffbombe, die ja die andere militärische Seite der Kernfusion ist, die schon funktioniert. Und da ging es also quasi genau den anderen Weg in einem Prozess, den Eisenhower in seiner berühmten Abschiedsrede beschrieben hat, als er davor warnte, dass die Politik und damit quasi auch die Öffentlichkeit als letztlicher Souverän vor den Karren gespannt wird einer wissenschaftlich-technologischen Elite, die ihr Sachen verspricht, die sie gar nicht mehr nachvollziehen kann und sodass letztendlich hier die Frage nach Ross und Reiter in der Zukunftsentwicklung und ihrer demokratischen Legitimation umgedreht wurde. Und dieses Problem hat sich bis heute nicht ganz erledigt, wenn wir uns anschauen, wer denn noch alles Kernfusionsforschung betreibt, dann sind es heute immer öfter auch Startups. Und da brauchen wir uns nur mal vorzustellen, was es denn bedeuten würde, wenn jetzt nicht in ITER, die internationale Gemeinschaft, die Kernfusion als erstes entwickelt, sondern in den USA zum Beispiel das Rüstungsunternehmen Lockheed Martin und die dann auf dieser Technologie sitzende, die so viel kann und die ein solches Disruptionspotenzial hat, wo denn da quasi die demokratischen Kontrolllinien eingezogen werden könnten noch.
Ist das für Sie ein Grund zu stoppen oder ist das für Sie ein Grund, es öffentlich stärker zu fördern?
Das ist für mich ein Grund, die Begleitforschung zur Kernfusion öffentlich stärker zu fördern. Dass wir sagen, es ist nicht nur ein rein technologisches Problem, sondern es ist auch ein ethisches Problem. Was machen wir mit dieser Technologie, wenn sie denn verfügbar ist? Stichwort Abhängigkeit, Stichwort Herrschaftswissen. Und da passiert meines Erachtens nach noch viel zu wenig. Da heißt es immer nur relativ naiv, das ist die Heilsbringer-Technologie und das wird alles ganz wunderbar, wenn sie denn dann mal funktioniert. Und ich suche hier so ein bisschen das Haar in der Suppe.
Okay, also die Heilsbringer-Technologie verspreche ich, glaube ich, normalerweise nicht in solchen Interviews oder öffentlichen Vorträgen. Das ITER-Projekt ist also angelegt, dass die ITER-Leute sagen immer, wir haben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hinter uns, weil Indien und China dabei sind, da ist es dann nicht so schwierig. Die Frage, auf die Sie mehr raus sind, ist ja sozusagen, ist da die Bevölkerung dahinter oder einige wenige, die für China und Indien stehen? Das halte ich auch für einen sehr interessanten Aspekt. Betrifft jetzt nicht nur die Kernfusion, betrifft viele Technologien sozusagen. Es gibt ein, was Sie angesprochen haben, dieses sozusagen, dass es immer komplexer in der Technik, in der Physik wird, immer schwieriger zu vermitteln, was wir eigentlich machen und den Menschen auf der Straße mitzunehmen dafür. Also sagen wir, versuchen selbst das ein bisschen näher zu bringen. Wir versuchen öffentliche Vorträge zu machen, mit den Leuten in Diskussionen zu gehen, auch darzustellen, was die positiven und negativen Faktoren an der Kernfusion sein könnten, um eben genau mit dieser Frage umzugehen. Natürlich nicht auf dem forschenden Level, so wie Sie das machen, sondern auf dem mehr praktischen.
Ja, Herr Zohm, ich möchte da nochmal ganz konkret nachhaken. Ich war bei der ESOF-Konferenz in Toulouse im Juli. Dort gab es ein Panel mit dem mit der Royal Society in England. Das ist forschungsweisend als Institution. Und der Chef sagte, wir sind der frühzeitigen Beteiligung der Bevölkerung in Langzeittechnologien verpflichtet. Als ich nachfragte, was denn darunter zu verstehen sei, frühzeitige Beteiligung, wurde er sehr schmallippig und sagte, naja, wir wollen ja keinen neuen Brexit haben. Ne? Aber insgesamt als Direktive ist das spannend, finde ich. Können Sie das mit Inhalt füllen, was dahinter steckt, nachdem Sie das gerade angeschnitten haben?
Wir machen natürlich keine Wissenschaftspolitik. Wir versuchen, das mehr an der Basis zu tun. Also sagen wir versuchen, diesen Gap, diese Kluft zwischen dem, was wir hochtechnisiert machen und dem, was die Leute verstehen und begreifen können, eben darzustellen, immer die Leute direkt ansprechen. Wir versuchen auch Multiplikatoren anzusprechen, also zum Beispiel mit Lehrern zu reden und nicht an Schulen zu gehen, sozusagen einfach weil man damit mehr Leute erreicht. Einen Plan, wie man sozusagen das ins politische System einbringen würde, sodass der Wille der Bevölkerung in die Politik reingeht und die Politik dann dieses tut, den können wir natürlich von uns aus, von der Wissenschaftlerseite aus nicht liefern.
Wissenschaft kontrovers heute mit dem Thema Kernfusion. Wir machen eine kurze Musikpause. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
LoRa ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und am Wochenende hast du frei.
Und hier sind wir wieder zurück bei Wissenschaft kontrovers mit unseren Studiogästen Professor Zohm und Dr. Simon Merkel. Wir hatten vor der Pause darüber gesprochen, dass ein amerikanisches Rüstungsunternehmen mal den Kopf aus dem Fenster gestreckt hat und Patente angemeldet hat, um vielleicht selbst einen Fusionsreaktor zu bauen. Herr Zohm, was sagen Sie dazu? Wie geht es Ihnen da als Wissenschaftler, als Grundlagenforscher?
Also, das habe ich abends im Fernsehen gesehen, die Ankündigung. Da war mir schon klar, am nächsten Morgen hat das Ministerium
das Telefon angerufen
und gesagt, sehr freundlich durch die Blume gesagt, wieso seid ihr so blöd, dass ihr da nicht drauf gekommen seid. Wenn jemand auf was käme, kommen würde, was es viel schneller, kleiner etc. macht, wäre es eine tolle Sache. Wir haben uns angeschaut, was die Leute bei Lockheed Martin machen. Das sehr tief wissenschaftlich haben wir uns das angeschaut. Das ist das Zusammenhängen von zwei Konzepten, die in den 60ern bereits gezeigt worden sind, dass die nicht zum Ziel führen. Es war nicht zu sehen, wie man daraus was bauen soll, was funktionieren soll. Also auch diese Patentschriften, die kriegt man sozusagen und kann sie sich angucken. Und das ist einfach wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt andere Startups sozusagen, bei denen ist es, denke ich, eher so, dass die ein höheres Risiko eingehen, als wir das machen würden. Risiko nicht von der Art, dass was kaputt geht, sondern Risiko, ich mache einen sehr großen Schritt, von dem ich glaube, dass er mich sehr weit bringt, aber das Risiko, dass es nicht funktioniert, ist deutlich höher, als das bei uns ist. Wir gehen mehr inkrementell vor, wir gehen ja auch mit Steuergeldern um und nicht mit Investoren, sozusagen, wo man dann sich anders rechtfertigen muss, wenn es nicht funktioniert. Also Lockheed Martin konkret sozusagen, das Projekt halte ich für wissenschaftlich nicht durchsetzbar.
Herr Merkel, Sie haben vorhin ja auch das Stichwort Startups in die Runde geworfen. Das hört sich immer so nach Garagenfirma an. Ne? Kleiner Beginn, hohes Potenzial. Kann man da Namen nennen? An wen denken Sie da? Oder Herr Zohm, gibt es da noch andere Player außer Lockheed?
Da gibt es TriAlpha Energy, da gibt es Helion Fusion heißen die, glaube ich.
Es gibt Tokamak Energy.
Tokamak Energy in England.
Und alles Privatunternehmen?
Die sind privat, sind zum Teil auch ehemalige staatliche Fusionsforscher, die gesagt haben, das geht mir nicht schnell genug, jetzt machen wir es. Mhm. In Amerika gibt es gerade was ganz Interessantes, da hat das MIT eine Ausgründung gemacht, Commonwealth Energy heißen die. Die untersuchen eine spezielle Technologie, besondere Supraleiter. Ich glaube, die haben ein 3-Jahres-Programm, 50 Millionen Euro, um diese Hochtemperatur-Supraleiter für die Fusion fit zu machen. Das ist super. Wenn das klappt, das können wir alle benutzen. Wie man daraus 5 Jahre später ein Fusionskraftwerk baut, ist mir schleierhaft.
Es gibt sogar Brilliant Energy, sind mir noch eingefallen, die verfolgen einen Ansatz, der sehr nach kalter Fusion klingt, was den Älteren vielleicht noch ein Begriff ist, die sich an Pons und Fleischmann erinnern und den Wissenschaftsskandal Ende der 80er Jahre. Also da gibt es viele Ansätze, die vielleicht eher den niedrigen Zinsen geschuldet sind als der wissenschaftlichen Qualität, dass es da noch Investoren dafür gibt. Aber es sind große Silicon Valley-Milliardäre, die da ihr Geld reinstecken. Und vielleicht in den Sand setzen oder auch nicht.
Das wäre meine Frage an Herrn Zohm. Es schleicht ja immer der Verdacht umher, dass wir in Deutschland sehr gesättigt sind mit unserer mit unseren Forschungsambitionen und dass wir da in der Gefahr sind, dass wir schnell überholt werden. In diesem Fall vielleicht von den USA und dann vielleicht auch von China. Müssten Sie vielleicht mehr Bemühungen in auch das Marketing dieser ganzen Technologie hineinstecken, mehr in Schulen sein, mehr in der Öffentlichkeit mit Demonstrationsmodellen, um Lust darauf zu machen?
Versuchen Sie mal, in Deutschland Investoren zu gewinnen, wenn Sie sagen, 2050 klappt es vielleicht und wenn ihr mehr Geld reinsteckt, wird es 2045 oder 2040. Das ist nicht die richtige Zeitskala, also sozusagen auf dem Weg, den wir in Deutschland gehen. Man kann auch nicht auf diesem langen Weg sozusagen über jeden kleinen Erfolg, den wir haben, einen großen Aufstand machen, sonst ist man nicht mehr glaubwürdig. Ich denke, dass die Fusionsforschung als eine langfristige Technologie eigentlich ganz richtig angesiedelt ist in diesen längerfristigen Programmen Europa, Deutschland. Was ich sehe, ist sozusagen die Leute, die das schneller machen, wir werden davon was lernen und wir werden davon profitieren, von der Technologie, die wir entwickeln. Das fertige Produkt sehe ich nicht, wie das deutlich schneller kommt. Also die Chinesen, vielleicht um das noch zu sagen, China gibt es ja jetzt nicht Start-ups sozusagen, die privates Kapital anziehen, aber China investiert stark in die Fusionsforschung und will was bauen parallel zu ITER, ein großes Experiment, was dafür sorgen würde, dass nach ITER mehr oder weniger der kommerzielle Reaktor und nicht noch ein Demonstrationskraftwerk kommen würde. Da sind wir beteiligt, die sind uns im Wissen hinten dran. Und wir diskutieren auch intern, sollen wir unser Wissen preisgeben und denen den Vorteil verschaffen. Gegenüber dem schweigen wir und gucken zu, wie sie was in den Sand setzen und wir haben alle nichts davon. Die Antwort ist eigentlich für uns als Grundlagenforscher klar, wir diskutieren mit denen, wir versuchen ihnen zu helfen und wir sehen es als eine Möglichkeit zu beschleunigen und schneller voranzugehen. Aber interessant ist, dass eben das in China auch nicht so ein kleines Experiment ist, was dann sozusagen alles überholt, sondern dass das eine Sache ist, die so ähnlich ist wie ITER und parallel dazu läuft. Denn das würden Sie ja eigentlich machen. Es gibt noch immer so eine Frage, Apollo-Approach, Sie kriegen unendlich viel Geld, wie schnell können Sie es denn dann machen? Naja, dann würde ich zu ITER parallel dazu 2 weitere Experimente bauen und sozusagen chinesischen Forscher, wenn ich mit denen rede, der Chef von denen, der sagt, Failure is an option for us, was wir nicht behaupten würden zunächst mal, also dann machen wir kleinere Schritte. Und so wird man das machen, sozusagen in diesen großen Anlagen. Aber diese kleinen sozusagen, dass einer kommt und sagt, wir wissen, wie es besser geht und wir können es viel schneller machen, ist einfach im Augenblick nicht sehr glaubwürdig.
Nun würde ich das Stichwort Marketing gern nochmal aufnehmen. Ich habe mir die letzten Pressemitteilungen vom IPP angesehen und ich finde, man merkt, wie schwer sich das Institut tut, die Öffentlichkeit mitzunehmen. Wenn ich jetzt mal die Pressemitteilungen auf die Substanz reduziere, dann bleibt für mich als Normalsterblicher relativ wenig Fortschritt übrig. Man spricht über minimale Schritte, die der Otto-Normalverbraucher kaum nachvollziehen kann. Es kommt auf der anderen Seite beispielsweise, wir haben hier eine vorliegende, ganz aktuelle, da kommt fünfmal das Wort Rekord vor. Ich sehe da so ein bisschen eine Kluft in der Glaubwürdigkeit auch. Die Frage auch an Sie, Herr Merkel, ist es wichtig, die Öffentlichkeit mitzunehmen oder kann man bei Technologien dieser Dimension darauf verzichten, zumindest zeitweise, und werkelt mal vor sich hin, bis die Ergebnisse da liegen?
Es ist natürlich wichtig, die Öffentlichkeit mitzunehmen, aber das, was Sie kritisiert haben, das sehe ich eher als Fortschritt, dass man da zumindest in Deutschland inzwischen vorsichtiger geworden ist in der Kommunikation. Denn dieses aggressive Marketing mit Erfolgsversprechen, dafür ist auch gerade die Kernfusion ein unrühmliches Beispiel, wenn wir uns die 50er, 60er, 70er Jahre anschauen, als viel zu viel versprochen wurde und als es immer hieß, jeder neue Durchbruch oder jedes neue Experiment ist ein Durchbruch zum Kraftwerk in 10, 20, 30 Jahren. Und wenn man daraus gelernt hat und jetzt vorsichtiger kommuniziert, ist das eigentlich nur zu begrüßen. Die Öffentlichkeit müsste insofern stärker mitgenommen werden, dass man sie eben auch für die kleinen Fortschritte begeistert und eben ein komplexeres Verständnis, auch wenn das eine schwierige Aufgabe ist, vermittelt davon, dass die Motivation für die Kernfusionsforschung nicht immer nur das Kraftwerk in 20, 30, 40 Jahren sein muss, sondern dass es auch intrinsischen Wert an sich hat und dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn am Ende kein Kraftwerk rauskommt, sondern dass es tatsächlich ergebnisoffene Grundlagenforschung ist. Und da ist es mir insofern fast noch zu aggressiv, auch wenn die Öffentlichkeitsarbeit oder die Kommunikation schon so vorsichtig geworden ist, dass überhaupt noch immer vom Kraftwerk, das am Ende dabei rauskommt, geredet wird. Denn die grundsätzliche Machbarkeit eines solchen Kraftwerks, die soll ja ITER erst in 20 Jahren beweisen.
Aber nochmal zur Öffentlichkeit. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Was heißt das für Sie konkret? Wie kann man die Öffentlichkeit für dieses Thema gewinnen, beteiligen? Es gibt da zum Beispiel von einem EU-Projekt Pro so einen ganzen Katalog von Schritten, wie man das über Hearings, über Modell, Spielen am Modell etc. pp. Menschen in die Technologie mitnehmen kann und sie das verstehen lassen kann. Was ist denkbar aus Rachel Carsons Sicht?
Ich finde, wichtig wäre, die Diskussion in der Öffentlichkeit nicht in dem Sinne zu führen, dass man versucht, die Öffentlichkeit von seiner Technologie zu überzeugen, sondern vielmehr in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie sich eben nicht auf die Wissenschaft verlassen kann, dass sie die Verantwortung für das Vermeiden oder für die Linderung des Klimawandels nicht abwälzen kann auf die Kernfusionsforschung, die dann in 50 Jahren schon alles richtet und bis dahin kann ich weitermachen mit meinem Lifestyle wie bisher, sondern dass man auch eben, indem man solche Forschung fördert, zeigt, wir haben ein Problem, aber im Grunde genommen können wir nicht darauf warten, dass andere dieses Problem für uns lösen, sondern Öffentlichkeit, jeder muss auch bei sich selbst anfangen, in vielen kleinen Schritten seinen Beitrag zu leisten. Und das fände ich viel wichtiger als Akzeptanz für Zukunftstechnologien zu schaffen, wo sie dann nur wieder in das Problem kommen, dass wenn sie die Kernfusionsforschung in den Himmel loben, dass die Vertreter der künstlichen Photosynthese sagen, hey, jetzt grabt ihr uns das Wasser ab. Und das ist eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit und um öffentliche Mittel, die hier vollkommen fehl am Platz ist, meiner Meinung nach.
Wenn ich dazu was sagen darf, erstens, ich denke, das gilt für die Energiewende genauso. Sagen auch das Gefühl, sozusagen, wir haben ja die Energiewende und deshalb wird alles gut bei uns, anstatt sozusagen klar darzustellen, das ist ein großes Experiment, was wir machen und wir sind auf einem guten Weg, aber wir wissen noch nicht sozusagen, ob es 100% erfolgreich wird, so wie wir uns das vorstellen. Das halte ich für wichtig. Und das andere, was Sie gesagt haben, dieses Konkurrenzdenken, das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also das gibt es natürlich. Ich versuche eigentlich immer darzustellen, dass wir eine Option sind, dass ich nicht glaube, selbst wenn der Kernfusionsreaktor irgendwann funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, dass dann alles andere obsolet wird, sondern der ist ein Baustein davon. Und wenn man sich anguckt, wir haben vorhin von dem vielen Geld geredet, was insgesamt in Energieforschung fließt, das ist trotzdem ein kleiner Beitrag von den Geldern, die bewegt werden öffentlich. Und viel vernünftiger wäre es, wie Sie sagen, die Leute dafür zu mobilisieren, dass mehr Geld in insgesamt Energieforschung gesteckt wird und dass man sich leisten kann, Optionen zu untersuchen, von denen man noch gar nicht genau weiß, wie die am Schluss zusammenkommen, anstatt dass die einen Forscher über die anderen sagen, wir wissen ja, wie es geht und deshalb brauchen wir euch nicht. Das erlebe ich öfters mal in so Diskussionen, das halte ich für eigentlich nicht akzeptabel und auch nicht ehrlich.
Wen sehen Sie denn in der Pflicht, Herr Zohm, solche Fragen zu entscheiden, zu sagen, wir setzen auf die Kernfusion, wir investieren Gelder? Sie ziehen sich ja, hatten Sie vorhin auch gesagt, eher so auf den Standpunkt des Wissenschaftlers zurück. Sie betreiben keine Wissenschaftspolitik. Irgendjemand muss es ja übernehmen und idealerweise auch die Öffentlichkeit mitnehmen. Wer kann das leisten?
Also starten muss es natürlich von der Politik aus. Sozusagen. Es muss ein Programm geben. Die Politik muss sich überlegen, wie will sie die großen Fragen, was sind die großen Fragen der Zukunft, wie sollen die angegangen werden?
Sehen Sie da was liegen? Sehen Sie die Konzepte oder sagen Sie, wir haben da eigentlich auch noch nichts? Wir forschen zwar, wir geben Geld aus, aber letzten Endes sind wir nicht gut eingebettet in einen politischen Rahmen.
Also es gibt Dialog. Das Problem ist, dass sozusagen ich nicht das Gefühl habe, dass alle ohne Bias zuhören. Also sozusagen bei uns, wenn wir laden Leute von allen Parteien, außer einer, ein bis jetzt. Wir diskutieren und sozusagen die Akzeptanz ist ganz unterschiedlich dabei. Und sozusagen auch die Akzeptanz zu sagen, da gibt es eine Alternative, die wir weiterverfolgen könnten, gibt Leute, die das grundsätzlich abstreiten. Also wenn wir Leute, die uns kritisieren öffentlich, wenn wir die einladen, dann sind die sogar sehr interessiert. Es ändert sich, die sagen sogar, so habe ich das noch nicht gesehen, es ist ja tatsächlich anders, ist auch keine Spaltung zum Beispiel. Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand dann hinterher daraus eine Konsequenz gezogen hätte. Also das ist schwierig, denke ich, weil das sozusagen Themen sind, die von den Politikern besetzt werden und nicht nur drauf geschaut wird, dass das Gemeinwohl gefördert wird, sondern auch drauf, wie positioniere ich mich und wie kann ich da meine Stimmen im besten Fall oder meine Akzeptanz steigern. Und naja, wenn man sich da mehr an einem Strang ziehen würde und sich auch besser beraten lassen würde, wird bestimmt noch was gehen, denke ich.
Herr Zohm, noch einmal kurz nachgefasst bei Lifestyle. Ist vielleicht Kernfusion, das, was Sie auch ausgeführt haben, die grenzenlose Energie oder die Hoffnung darauf, nicht ein falsches Zeichen, dass die Leute denken, mein Gott, so schlecht geht's uns ja gar nicht. Wir haben ja immerhin diese Hoffnung und wir können eigentlich genauso weiterleben wie vorher und alles nutzen, konsumieren und die gleichen Wachstumsraten ansteuern wie in den Jahrzehnten davor.
Also die Verknüpfung sehe ich jetzt nicht unbedingt. Was wäre denn die Konsequenz daraus? Wir stoppen das, um den Leuten zu sagen, wir haben jetzt keine Lösung oder wir haben keine Alternativen mehr, jetzt müsst ihr euch selber mehr ranhalten, halte ich für.
Ja.
Keine logische Konsequenz daraus.
Mhm. Vielleicht nicht logisch, aber ehrlich vielleicht, nicht? Dass man sagt, also wir haben hier die Option, aber macht euch frei von der Idee, dass damit das grenzenlose Energieparadies anbricht.
Das tun wir doch schon seit längerer Zeit, dass wir versuchen, ausgewogen, wir zeigen, also wenn ich so Vorträge halte, ich versuche übrigens auch, das ist jetzt auch so ein Ding, wie wir versuchen, die Leute anzugehen. Es gibt so einen YouTube-Kanal, Urknallwelt und Alt und das Leben, wo ich Vorträge halte, wo es Diskussionen gibt, wo immerhin über 100.000 Leute die Videos klicken, das heißt, da gibt es auch ein Interesse dran. Da versuchen wir einfach immer darzustellen, diesen Aspekt der Optionen und der Ungewissheit, aber dass es sich lohnt, was in die Richtung zu machen, weil wir eben keine wohlfeile Lösung für das Problem haben.
Und es ist nochmal Zeit für eine kurze Musikpause. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Unterstützen Sie LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wissenschaft kontrovers, heute mit dem Thema Kernfusion. Wir haben uns jetzt hier in der Musikpause kurz über einen YouTube-Kanal vom Institut für Plasmaphysik unterhalten und festgestellt, wir würden uns gerne mehr Polarität in der Diskussion wünschen, Herr Merkel. Was hätten Sie ganz gerne drin in dieser Diskussion an Polen, an unterschiedlichen? Was muss diskutiert werden?
Momentan ist Energie- und auch Forschungspolitik etwas, von dem viele Leute annehmen, es würde sie nicht betreffen. Deswegen kommt es in der Öffentlichkeit kaum vor. Was ich mir vor diesem Hintergrund wünschen würde, wären öffentliche Debatten, die in den Medien breit rezipiert werden und im Bundestag stattfinden, idealerweise, wo eben gesagt wird, was sind unsere Optionen? Die Kernfusion ist eine Option. Wie viel lassen wir uns das zum jetzigen Zeitpunkt wert sein? Was sind andere Optionen? Und dass da eine kontroverse Debatte auch stattfindet über die Implikationen, die die verschiedenen Optionen für die zukünftige Entwicklung haben könnten. Was erlaubt es uns, unseren Wachstumskurs fortzusetzen? Was erlaubt es uns oder was würde es uns abverlangen, wenn wir auf ein anderes Pferd setzen? Wie müssten wir da unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem und so weiter umbauen? In welcher Zukunft wollen wir eigentlich leben und was sind die Mittel, die uns das ermöglichen sollen? Diese Debatte betrifft jeden von uns mindestens genauso viel, wie es Sozialpolitik oder die Rente tut. Aber im Unterschied zu diesen Politikfeldern findet sie öffentlich kaum statt. Das finde ich schade.
Wir hatten ja bei der Einleitung gehört, dass Sie sich dem Forschungsgebiet der Energy Humanities widmen. Betrifft es jetzt genau dieses Gebiet, was Sie uns hier geschildert haben? Oder können Sie uns da ein bisschen was dazu erzählen, was sich hinter dem Begriff verbirgt?
Darunter verbirgt sich letztendlich genau dieselbe Fragestellung, wie ich sie gerade skizziert habe. Welchen Einfluss hat die Art und Weise, wie wir mit Energie umgehen, auf unser Zusammenleben? Wie prägt das unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem? Und begreift also insofern Energie nicht nur als physikalisches Problem oder etwas, das aus der Steckdose kommt, sondern als fundamentales Gerüst unserer Gesellschaft, das auch soziale Dimensionen hat. Und das ist etwas, das in der internationalen Forschung seit wenigen Jahren vermehrt in den Blick rückt. Eben im Englischen kann man das tolle Wortspiel machen, dass man sagt, Power ist nicht nur die elektrische Energie, sondern es ist auch politische Macht. Und wenn wir um elektrische Energie reden oder darüber, wer sie bereitstellt, dann hat der auch politische und gesellschaftliche Macht, dass man das stärker zusammendenkt. Und das ist etwas, wofür die Energy Humanities stehen.
Mhm. These von mir aus dazu, die Wissenschaftler sind wichtig, aber die Wissenschaftler sollten vor allem Input liefern zu der Diskussion. Ich sozusagen in der vorherigen Diskussion schon ein bisschen angeklungen, wie vermarkten wir die Kernfusion? Müssen wir überhaupt die Kernfusion vermarkten, öffentlich, als IPP, als Max-Planck-Institut, das Grundlagenforschung daran macht? Irgendwo gibt es für mich eine Grenze, an der ich denke, wir müssen einen sachlichen Input liefern. Der soll nicht davon getrübt sein, dass es uns wahnsinnigen Spaß macht. Und also, ich sage das jetzt mal noch in einem Nebensatz, das ist ja auch unheimlich spannende Physik. Und die Physik, die wir lernen, und die Plasmaphysik hat ja auch einen Wert für sich. Und das passiert in der Astrophysik und im Weltall. Und Plasma ist ein Zustand der Materie, den zu erforschen im täglichen Leben einen wahnsinnigen Spaß macht. Und wir denken auch nicht jeden Tag dran, dass wir jetzt die Welt retten wollen, wenn wir unser Experiment einschalten, sondern eher dran, dass wir eine spannende physikalische Fragestellung
untersuchen. Die auch politisch für die internationale Zusammenarbeit viel bringt und historisch schon viel gebracht hat, wenn wir uns die Geschichte der Kernfusion im Kalten Krieg anschauen. Auch das ist eine Dimension, die der Kernfusion einen intrinsischen Wert verleiht, unabhängig davon, ob man der Öffentlichkeit jetzt ein Kraftwerk verspricht oder nicht.
Es geht also um einen gesamtheitlichen, holistischen Ansatz. Meine Frage an Sie, Herr Zohm, vielleicht ein wenig provokativ. Sind die Naturwissenschaftler, so sehr ich sie schätze, für die Klarheit auch der Ergebnisse, da vielleicht manchmal nicht ein wenig unterbelichtet und sollte, wie die TUM das jetzt macht, mit Kommunikationswissenschaft, die unterrichtet Wert den Wissenschaftlern. Mussten Physiker und Naturwissenschaftler vielleicht nicht da ein wenig nachbessern? Und sollte das nicht vielleicht auch Teil der Ausbildung werden, dass dieser gesellschaftliche, politische Blick gefördert wird?
Müssen das alle Naturwissenschaftler können? Ich glaube nicht. Müssen die Naturwissenschaftler aware sein, sozusagen sich dessen bewusst sein, was die Konsequenzen ihres Handelns sein können, sicher. Müssen sie in die Debatte aktiv eingreifen? Sicher nicht alle. Ich würde sozusagen, es ist eine ganz schwierige Frage, wo ziehe ich den Trennstrich an der Stelle? Also sozusagen die Frage gab es früher in ganz anderer Form. Ich entwickle Kernspaltung im Zweiten Weltkrieg, unter anderem natürlich, weil ich damit sozusagen ein mächtiges Werkzeug haben will als Kriegselement. Sind die Wissenschaftler, die sich da einspannen lassen für, sage ich jetzt mal, die sind hin und her getrieben davon, einerseits, dass sie eine große Bedrohung haben, die sie vielleicht abwenden können dabei, andererseits, dass sie was erforschen, was vielleicht zum Schlechten verwendet werden können. Das können die Wissenschaftler allein nicht leisten. Ich halte den Dialog halte ich für wahnsinnig interessant. Eine zusätzliche Ausbildung für jeden einzelnen Physiker oder Physikerin, jetzt der sozusagen dieses dabei machen muss, ich glaube, da muss man weiter oben angreifen. Da muss man angreifen bei den Leuten, die Wissenschaftspolitik machen und bei denen, die die Wissenschaftsorganisationen leiten. In unserem Institut sicher die Direktoren sozusagen, so wie ich einer bin, die interessieren sich viel mehr dafür, die sozusagen bilden sich auch weiter auf der Art, dass sozusagen, wenn man das versucht weiter runterzuziehen, dann wird auch was von der Stringenz von der Wissenschaft verloren gehen dabei.
Wenn man unsere Parlamentarier anschaut, das sind oft Juristen, oft Sozialgeisteswissenschaftler, denen fehlt der Zugang dazu, auch die kritische Kontrolle.
Es wird ja reichen, wenn die wissen, dass sie sich darauf verlassen können, was ihnen gesagt wird. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft, sagen, das nicht biased zu machen und nicht zu sagen, ich verkaufe was, weil ich Fördergelder haben will und ich mache es dreimal schöner und leistungsfähiger, als es wirklich ist, weil dann die Millionen fließen.
Das ist wichtig und Herr Goethe, Sie haben es gerade gesagt, die Naturwissenschaftler an der TU sollen Kommunikationswissenschaft lernen, um sich besser darzustellen. Das genau nicht. Wissenschaftler sind im öffentlichen Auftrag, so werden sie eben solche Großforschung betreiben, Staatsdiener oder Forschende im öffentlichen Interesse, und wenn sie zu stark für sich werben, aus persönlichem Antrieb für ihre eigene Karriere, um Gelder für ihr Institut einzuwerben, um die Arbeitsplätze an ihrem Institut zu erhalten, um selber vorzubestehen als Big Science, als staatlich finanzierte Großforschungseinrichtungen, eben biased und in ihren Interessen verzerrt, und wenn sie das ständig werblich nach außen kommunizieren würden, würden sie eben Gefahr laufen, genau dieses Vertrauen, das die Gesellschaft in sie haben muss, zu verlieren. Und von daher müsste man eigentlich politisch für eine bessere Grundfinanzierung werben, die die Wissenschaft unabhängiger macht von diesem Werben um Projektmittel, die man ständig neu beantragen muss und die einem jederzeit wieder entzogen werden können, um da auch Vertrauen aus Unabhängigkeit herstellen zu können und nicht eben neue Abhängigkeiten in der Wissenschaft zu schaffen, indem ich sie mit der Industrie verzahne und von Drittmitteln abhängig mache oder von kurzfristig laufenden Projekten abhängig mache. Das ist viel eher das Problem, das die Wissenschaft hat, als dass sie sich zu schlecht darstellen würde.
Kommen wir mal zum Geld. Wäre das Geld vielleicht an irgendeiner anderen Stelle besser eingesetzt?
Ich sehe in der Energieforschung, dass insgesamt zu wenig Geld reingesteckt wird. Gerade weil wir das Gefühl haben, uns geht es ja eigentlich gut und wir machen alles dafür. Ich glaube, das ist nicht der Zeitpunkt zu sagen, das kappen wir und da wissen wir, dass es geht und sagen, da können wir das irgendwie fokussieren darauf. Also sozusagen diese Debatte mit hier einen Topf und da einen Topf und wir nehmen was weg und schütten es in den anderen Topf rein und dann wird es da besser, das halte ich für angesichts der Größe des Gesamtproblems für nicht zielführend.
Wie viel ist denn in der Retrospektive bereits geflossen an Milliarden in die Fusionsforschung?
Es lässt sich für die USA, wenn man den offiziellen Berichten glauben darf, über die Jahrzehnte dann inflationsbereinigt auf größer 100 Milliarden beziffern. Das ist eine ganze Menge Geld. Da könnte man natürlich retrospektiv sagen, was wäre denn gewesen, wenn die USA das schon in den 80er Jahren in den Ausbau der Solarenergie gesteckt hätten. Aber das ist ein etwas unfaires, kontrafaktisches Argument.
Da hätte ich dagegen gesagt, stattdessen haben sie den Irakkrieg finanziert mit 50 Milliarden. Ich denke, die Zahl könnte ich mir vorstellen, dass das hinkommt, wenn ich gucke, was wir in Europa ausgeben. In Deutschland, wir wären auf eine ähnliche Summe kommen, wenn wir das in Europa auf, nicht in Deutschland alleine, aber in Europa auf integrieren dabei. Aber man muss halt auch sehen, dass es ein sehr langer Zeitraum ist. Und vergleichen, man muss immer relativ sehen zu anderen Forschungsrichtungen.
Also Herr Zoom, Sie sind entspannt, was die bisher investierten Gelder angeht. Für alle anderen spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik.
Hör uns zu! LoRa ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wissenschaft kontrovers mit dem Thema Kernfusion. Wir sind in der Schlussrunde. Und jetzt haben wir vor der Pause gehört, dass es gar nicht so einfach ist, zu beziffern, wie viel Geld schon in die Forschung geflossen ist. Kann man denn sagen, Herr Zoom, wie viel noch nötig sein wird?
Wir müssen auf dem jetzigen Level Förderung bestimmt noch, sagen wir mal, 30 Jahre lang investieren, bis wir zu so einem Demonstrationskraftwerk kommen. Und ja gut, in Deutschland sind wir, haben wir vorhin gesagt, bei 120 oder 130 Millionen staatliche Gelder im Jahr. Europaweit ist es das 4-5-fache oder sowas. Das muss man auch integrieren über die 20 Jahre.
Ich würde gerne nochmal zu den sozialen Dimensionen der Energie zurückkommen, Herr Merkel. Wo manifestieren sich die?
Ja, Sie brauchen nur hier aus dem Studiofenster zu sehen und da fahren all die SUVs vorbei, die letzte Woche war es in den Nachrichten. Heute im Flottenverbrauch in Deutschland für den Verkehr mehr CO2 emittieren als noch vor 5 Jahren, wodurch gleichzeitig eigentlich die Motoren effizienter geworden sind. Ja, die Motoren sind effizienter geworden, aber die Autos schwerer und im Mittel um 50 PS leistungsstärker. Und da sieht man, wie eben die Energiewende aufgefressen wird durch eben durch Lifestyle-Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind und die ein Käufer mit einem Bewusstsein für Energieverbrauch, was es bedeutet, wenn ich 2 Tonnen Stahl bewege, um mal eben kurz zum Bäcker zu fahren, vernünftigerweise nicht tätigen könnte.
Muss man dann nicht sogar sagen, wir brauchen sogar die Kernfusion, um diesen Lifestyle weiter zu stützen?
Das ist eben die Gefahr, die besteht, dass man sagt, mit der Aussicht auf unendlich viel Energie können wir das doch easy weiter so betreiben und brauchen nicht an morgen denken. Und da wäre es meiner Meinung nach ehrlicher zu sagen, wir machen hier Grundlagenforschung, das ist vielleicht eine Option, aber bitte verlasst euch nicht drauf. Und das Problem ist viel zu dringend, als dass wir noch 30 Jahre warten könnten. Wir müssen die Probleme, für die Kernfusion eine Antwort sein soll, Klimaerwärmung, schwindende Ressourcen und so weiter, heute angehen und nicht erst morgen und übermorgen.
Jetzt malen wir mal den Teufel an die Wand, die Kernfusion. ITER, da läuft was schief, Sie gewinnen neue Erkenntnisse. Die Kernfusion stellt sich als nicht realisierbar heraus. Gibt es dann andere Verwertungsmöglichkeiten aus Ihrer Grundlagenforschung?
Also es gibt aus unserer Grundlagenforschung schon Verwertungsmöglichkeiten. Zunächst mal gibt es aus unserer Grundlagenforschung den Erkenntnisgewinn. Diese Hochtemperaturplasmaphysik, die wir machen, die auch das Weltall und das Innere von Sternen und Ähnliches bestimmt, ist sozusagen ein Gebiet, was die Kernfusionsforschung ganz stark vorangetrieben hat. Wir sind auch, wenn man guckt, natürlich bauen wir sozusagen Maschinen, in denen wir Fusionsplasmen untersuchen. Wir sind vernetzt mit der Astrophysik zum Beispiel, wo wir sozusagen unsere Simulationen, unsere Gleichungen, unsere mathematischen Hintergründe teilen dabei, die physikalischen Erkenntnisse. Wir haben technologisch, es gibt den Wendelstein 7X in Greifswald, wir haben da Dinge gemacht, wo die Industrie hinterher gesagt hat, wir haben jetzt, unser Nutzen davon ist nicht, dass wir jetzt Teile von W7X verkaufen könnten an die Öffentlichkeit, weil das will keiner haben.
Badezimmerkacheln, die 100 Millionen Grad aushalten.
Der Nutzen ist, dass wir Technologie gelernt haben, mit der wir jetzt Dinge tun können, die wir vorher nicht tun können.
Sagen Sie vielleicht ein paar Beispiele für die Spin-offs?
Ja, also zum Beispiel, es gibt die schöne Firma darf ich das nennen, wie eine Firma heißt. Es gibt die Deggendorfer Werft, MAN Deggendorfer Werft, die haben das Vakuumgefäß für WC-Mix gebaut. Sorry, das ist ein Stahl, sozusagen sehr kunstvoll 3D geformte Stahlstruktur. Das ist eine Technologie, die haben sie vorher nicht gekonnt. Die werben jetzt auf ihrer Homepage damit, aber nicht damit, dass sie eine Kernfusionsmaschine gebaut haben, sondern dass sie jetzt was bauen können, was vorher nicht da war. Das heißt, die können jetzt Bauteile anfertigen in einer Präzision, die in andere Technologien reingehen, was sie vorher nicht gekonnt haben dabei. Und das haben wir getrieben. Supraleitende Magneten sind auch so ein typisches Ding, das brauchen wir in der Fusionsforschung. Das kann man an vielen anderen Stellen, zum Beispiel Speicher, einsetzen. Also es gibt die. Aber wie gesagt, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, deswegen machen wir Kernfusionsforschung, damit wir sozusagen diese Technologien entwickeln, die dann andere nutzen können. Aber wir sind bei all dem, deshalb ist es auch so schwierig, an der Grenze des technisch Machbaren. Das heißt, wir entwickeln Technologien und auch Erkenntnisse, die einen Schritt weiterbringen.
Ein Beispiel aus den USA für Spin-offs aus der Fusionsforschung geht zurück auf die unrühmlichen NIF-Laseranlagen. Die haben jetzt Laserkanonen fürs Militär. Die sind sehr viel billiger als konventionelle Raketen zur Flugabwehr beispielsweise. Die verschießen dann nur noch Energie für $1. Statt eine Flugabwehrrakete für 100.000. Aber genau das ist ein militärisches Spin-off aus der zivilen Kernfusionsforschung in den USA. Diese Seite gibt es leider auch.
Da bin ich froh, dass wir diese Spin-offs nicht geliefert haben aus unserer Seite. Und man muss klar sagen, das ist eine andere Linie der Kernfusionsforschung, die seit jeher mit der Rüstungsindustrie oder sagen wir der Rüstungsforschung sehr stark verquickt gewesen ist, was bei uns nicht der Fall ist. Wir würden das auch in Deutschland gar nicht machen.
Damit sind wir auch praktisch am Ende unserer Sendung. Ich würde ganz gerne noch so einen kurzen Blick in die Zukunft tun, Herr Zohn. Wo kommt denn die Energie für Ihr Auto in 40 Jahren her?
Meine Vorhersage, aber das ist sozusagen mein persönliches, da wird es Elektromobilität geben in der Form. Ich glaube nicht, dass man dann an die Tankstelle fahren wird. Das wird elektrische Energie sein. Die wird aus dem Mix kommen, sicher aus regenerativen. Es gibt die Idee, dass man die Batterien in den Autos dann speichern, sozusagen einen Großteil der Energie, die dabei gewonnen wird. Wenn wir die Kernfusion nicht entwickeln, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Kernspaltung eine Renaissance erfährt. Das sehen wir in anderen Ländern jetzt schon, weil die hat kein CO2-Problem. Da muss man ganz sozusagen von den Fakten her sein, die hat andere Probleme und irgendwas werden wir brauchen. Und wenn es keine fossilen Energieträger sind und nicht 100% regenerativ, dann braucht man was als Alternative. Und wir haben eine Alternative, das ist die Spaltung, die will ich jetzt gar nicht verteufeln. Wir denken, dass die Kernfusion sicherlich bessere Eigenschaften haben wird, wenn es uns denn je gelingt, diese zu entwickeln.
Mhm. Herr Merkel?
Ja, früher war die Motivation für die Kernfusionsforschung, dass man sagte, man braucht es zur Kolonisierung des Weltalls und um die fliegenden Autos der Zukunft in Megacities der Zukunft zu betreiben. Heute heißt es immer nur, wir brauchen die Kernfusion, damit die Zukunft ein bisschen weniger schlimm wird. Von daher weiß ich nicht, ob ich davon ausgehen kann, in 40 Jahren auch noch Auto zu fahren oder ein eigenes Auto zu fahren. Aber wenn wir uns überlegen, dass Fortschritt eben auch bedeuten kann, sich von solchen Konzepten, wie sie unsere Gegenwart prägen, zu verabschieden, dann bin ich trotzdem ganz zuversichtlich, dass ich in 40 Jahren auch ohne Auto, das dann mit Kernenergie aus Fusion oder aus Kernspaltung oder Erneuerbaren betrieben wird, hoffentlich noch glücklich leben werde.
Ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Studiogäste. Wir sind am Ende unserer Sendung zur Kernfusion. Verantwortlich waren Wolfgang Göde und Günther Löffelmann. Unser Mann an der Technik war Günther Bauer. Vielen Dank an dich, Günther. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie gerne wieder rein. Unsere nächste Sendung Wissenschaft kontrovers ist am 6. Juni, Donnerstag um 20 Uhr. Dann widmen wir uns dem Thema Angststörungen. Einen schönen Abend und machen Sie es gut.